Für das nächste Thema habe ich einen Gast eingeladen. Und zwar würde ich mich gleich gerne mit Marc über das Thema Point of Care Ultrasound zur Evaluation des Volumenstatus unterhalten. Und das ist ein Beitrag, auf den ich mich schon sehr lange freue, weil ich von Marc sehr viel über dieses Thema gelernt habe und mich sehr freue, dass ich Marc für diesen Podcast gewinnen durfte. Marc, schön, dass du da bist. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen für unsere Zuhörer?
Ja, doch, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Paula. Ich fühle mich geehrt. Ich bin Kaderarzt am Unispital Uni Basel in der Schweiz. Bin Internist, Intensivmediziner und Notfallmediziner. Bin da jetzt schon länger als 10 Jahre und im Moment primär im Notfall und auf der Station tätig. Ja, und mit dem Ultraschall und dem Pokus immer mehr eben auch sehr viel am Ultraschallen, sei es auf der Station, sei es auf dem Notfall, bis vom Kontrastmittel-Ultraschall bis hin eben zum Volumenassessment. Und ich hoffe, dass wir da heute Abend eine interessante Diskussion führen können, weil es ist da lange nicht alles in Stein gemeißelt auf diesem Feld.
Sehr cool. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Es soll heute so ein bisschen einfach darum gehen, wie man das praktisch macht und auch vielleicht, wozu es an welcher Stelle Evidenz oder eben auch keine gibt. Genau, und damit das Ganze so ein bisschen anschaulicher wird, haben wir euch ein kleines Fallbeispiel mitgebracht. Und zwar geht es um eine 67-jährige Patientin, die normalerweise so 112 Kilo wiegt. Ihr könnt euch das alle vorstellen, wie das so ungefähr aussieht. Die hat sich in der Notaufnahme vorgestellt mit massiven Beinödemen und Spannungsblasen. Und außerdem einer langsam progredienten Belastungsdyspnoe. Es ist aber nicht so ganz klar, über welchen Zeitraum sich das entwickelt hat, ob das Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre sind und ob das einen Zusammenhang mit den Beinödemen oder nicht, das ist auch nicht so richtig klar. In der körperlichen Untersuchung zeigen sich massive Beinödeme mit Spannungsblasen und die Halsvenen dieser Patientin sind klinisch nicht beurteilbar, weil sie keinen Hals hat aufgrund ihres massiven Übergewichts. Es gibt ein Echo aus dem Vorjahr, da zeigt sich eine HEF-PEF mit einer LVEF von 55% und einer fraglichen diastolischen Dysfunktion. Die Kollegen der Kardiologie beschreiben allerdings auch aufgrund der Adipositas sehr schlechte Schallbedingungen. Die initiale Arbeitsdiagnose dieser Patientin in der Notaufnahme war eine dekompensierte Herzinsuffizienz mit massiven Beinödemen und eine Überwässerung. Und die Kollegen in der Notaufnahme verdoppeln daraufhin das Thorem, das die Patientin zu Hause einnimmt, von 50 auf 100 Milligramm. Jetzt seid ihr im Spätdienst auf einer internistischen Normalstation und werdet angerufen von der Pflege, dass der Blutdruck der Patientin jetzt plötzlich nur noch 80 zu 40 ist und der Patientin auch so ein bisschen schwummrig sei. Wenn ihr euch das Labor anschaut, fällt euch auf, dass das Kreatinin der Patientin sich in den letzten 2 Tagen verdoppelt hat, sie also aktuell in einem akuten Nierenversagen ist. Sonst gibt es aber klinisch und im Labor vom Morgen jetzt irgendwie keinen Hinweis auf eine Infektion oder Blutung und die Patientin ist bis auf den niedrigen Blutdruck sonst auch stabil. Die spannende Frage bei dieser Patientin ist jetzt natürlich, war Wasserhaus vielleicht der falsche Ansatz oder ist die Patientin immer noch überwässert? Braucht die Patientin jetzt vielleicht Volumen, weil wir sie zu trocken gemacht haben? Oder braucht sie vielleicht Katecholamine? Und in diesem Fall kommt jetzt ganz praktisch unser Sono ins Spiel, weil bevor wir die Patientin jetzt irgendwie auf die Intensivstation verlegen oder so, brauchen wir natürlich ein bisschen mehr Informationen. Marc, wo kann man denn überhaupt sonografisch einen Volumenstatus untersuchen?
Einen Schritt davor. Es ist natürlich immer ganz wichtig, wir schauen uns die Patientin an, weil wir haben klinisch eigentlich gute Zeichen für die Hypervolemie oder für die Herzinsuffizienz im Sinne von Spezifität. Also wenn wir gestaute Halsvenen sehen, hat es eine relativ hohe Spezifität, aber ist eben nicht so sensitiv wie bei der Patientin eben mit dem dicken Hals, wo man die Halsvenen nicht beurteilen kann. Wenn wir RGS hören, sind wir auch nicht so schlecht, aber die Frage ist, wie sensitiv ist das über den Lungen? Das heißt, wenn wir klinisch geschaut haben, dann versuchen wir mit dem Ultraschall weiter zu gucken. Und ich meine, da das ist jetzt keine Weisheit, keine Neuheit. Jeder, ich hoffe, es liegt auch nicht an mir bei uns am Standort, jeder schallt erstmal die Vena Cava.
Darauf wollte ich hinaus. Vielen Dank für dieses Stichwort. Das ist nämlich auch das, was ich als erstes auf der Intensivstation, auf der ich vorher gearbeitet habe, gelernt habe. Das berühmte Cava-Sono. Wie schaltet man denn so eine Cava richtig und was kann man dabei vielleicht falsch machen?
Genau, fangen wir erstmal, bevor wir darüber reden, taugt das überhaupt? Einfach mal über die technischen Dinge, genau. Ich meine, wie schaltet man eine Vena Cava? Die meisten Studien schallen sie so, dass man eben einen kraniokaudalen Längsschnitt hat und dann eben den Teil hinter der Leber anschaut, der Vena Cava, und dann 2 Zentimeter vorm Einfluss in den rechten Vorhof die Vena Cava im Längsschnitt anschaut und dann eben den Durchmesser von vorne nach hinten beurteilt. Das ist einfach so, in den meisten veröffentlichten Studien zur Herzinsuffizienz wird das eben so gemacht. Rein praktisch haben dann viele Leute, gerade wenn die Vena Cava jetzt nicht wahnsinnig dilatiert ist, das Problem, sie überhaupt erstmal zu finden. Und von daher mache ich es meistens so, dass ich im Querschnitt anfange und Richtung Lebervenenstern gehe. Und da dann eben weiß, da ist die Vena Cava, da ist der rechte Vorhof und dann drehe ich auf kraniokaudal auf. Und dann ist es so rein technisch, um da nicht so viel verkehrt zu machen, wichtig, dass man dann den größten Diameter sich sucht, aber durch strenges Parallelverschieben vom Schallkopf, nicht kippen. Weil allein durch das Kippen kann ich natürlich bei einem Längsschnitt relativ viel an Größe dazu zaubern oder wegzaubern.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Falls ihr euch übrigens das jetzt nicht so richtig vorstellen könnt, was Marc da erklärt hat, wir verlinken euch in den Shownotes ein paar Quellen, wo ihr euch auch noch Bilder dazu angucken könnt, weil Ultraschall im Podcast immer so ein bisschen schwierig zu verstehen ist, weil einem natürlich das Bild dazu fehlt. Sorry fürs Unterbrechen, Marc.
Nein, das passt. Und dann, also man könnte die Vena Cava auch von der Seite schallen, wenn man jetzt irgendwie an der Leber entlangrutscht bis zur rechten Niere und dann eben so von der Seite in den Körper reinschallt, da findet man sie oft leichter. Aber da die Vena Cava leider nicht ein runder Zylinder ist, sondern eben ein ovales Etwas, schallt man sie von lateral nach medial oft sehr viel größer. Ich mache das manchmal auch, aber da sage ich dann, naja, wenn sie dort völlig kollabiert, dann kann ich was mitmachen, aber irgendwelche Diameter ausmessen von lateral, da sind die Studien eben nicht drauf angelegt, wenn man dann die üblichen Cut-Offs nehmen will.
Das ist eine schöne Überleitung. Wie ist das denn mit dem Cut-Off und wie ist das mit dieser berühmten Kollabilität?
Das ist eine Steilvorlage, weil, wie gesagt, wir schallen irgendwie bei jedem fünften Pokus, den wir machen, die Vena Cava. Und ich sehe dann immer in den Befunden, wird dann gesagt, ja, die Vena Cava war normal atemvariabel. Und das ist so what? Also das ist, da kann man überhaupt nichts mit anfangen. Was ist denn normal atemvariabel? Und jetzt muss man sich erstmal überlegen, welche Frage will man an die Vena Cava stellen, oder? Um zu sagen, was für Cut-Offs denn überhaupt funktionieren. Weil viele sagen dann auch, ja, der Patient ist hypovolem. Und ich finde, da kommen wir aufs Nächste, ich finde, da ist die Vena Cava gar nicht so gut für. Später kommen wir dann auch, ist der Patient volumenresponsiv? Da wird es dann auch noch schwieriger. Ich meine, die einfachste Frage und die am besten etablierteste Frage ist einfach, ist der herzinsuffiziente Patient hypervolem? Und dafür gibt es die Cut-Offs 2 cm Diameter. Wenn das ganz genau, sagen manche auch 21 mm, aber ich gehe mit 2 cm. Und dann der Kollaps während der Inspiration, der muss kleiner 50% sein. Das heißt, die darf 45% kollabieren, die darf sich ordentlich bewegen beim Atmen. Aber wenn der kleiner 50% ist und der Diameter größer 2 cm, dann kann ich sagen, der Patient ist hypervolem oder vielleicht noch genauer, in dem Moment hat eine erhöhte rechtsventrikuläre Vorlast, einen hohen zentralen Druck oder einen erhöhten zentralen Druck.
Das heißt aber, zur Beantwortung der Frage, ob der Patient leer ist, ist die Vena Cava vielleicht nicht der optimale Ort zum Schallen.
Für mich entbehrt das der Logik. Die Vena Cava ist zum Beispiel auch in Notfallprotokollen drin, zum Beispiel im Rush-Protokoll oder so. Da wird dann ein Cut-Off gemacht von irgendwie kleiner 1 Zentimeter. Aber meine Vena Cava und deine Vena Cava, die wird, wenn du da liegst, die wird sehr wahrscheinlich wird die kollabieren. Das heißt aber nicht, dass du Volumen brauchst. Von daher finde ich diesen Cut-off nach unten relativ schwierig. Und deswegen, da wird die Vena Cava auch am meisten angezweifelt. Also das ist einer der Gründe, wenn man jetzt, es gibt schöne Übersichtsarbeiten. Ich habe da was gelesen von Philipp Roller im Critical Care 2024 und die Nicolo 2023. Da ist mir jetzt allerdings das Journal abhanden gekommen. Das können wir noch anhängen
vielleicht.
Das reichen
vielleicht. Wir nach.
Die haben eine sehr... Ja, die haben eine sehr schöne Übersicht gemacht über Vena Cava und bringt das denn überhaupt was? Und da wird eben genau das vermischt, Hypervolemie, Hypovolemie und dann eben noch Volumen-responsive. Das ist ja dann nochmal schwieriger, weil ob der Hypovolemis aufs Volumen reagiert, ist ja wieder noch eine schwierigere Frage und das Patientengut noch mehr durcheinander. Also ich gehe damit Diameter 2 Zentimeter von vorne nach hinten und eben Kollapsibilität kleiner 50%. Dann ist der Patient eher hypervolem. Und wo haben wir das her? Vermehrt eben leider auch aus prognostischen Studien. Also man hat herzinsuffiziente Patienten angeschaut und man weiß, dass die eine Vena Cava Diameter größer 2 Zentimeter haben oder eine Kollapsibilität unter 50%, dass die eben schneller ins Krankenhaus kommen und von der Herzinsuffizienz eine schlechtere Prognose haben.
Perfekt. Ja. Sehr spannend. Das ist nämlich schon eines der ersten Mysterien, die ich von dir gelernt habe, dass sie nicht stimmen. Gut, war das alles, was wir über die Vena Cava für den Moment wissen müssen oder haben wir noch was Wichtiges vergessen?
Ja, also das war das Technische und die Cut-Offs. Was vielleicht noch wichtig ist, die Vena Cava spiegelt ja irgendwie ein Verhältnis wieder, also der Füllungsdruck, dann der thorakale Druck und der abdominelle Druck. Wenn ich jetzt einen Patient habe, der dort im Bett liegt und irgendwie sediert ist, weil er irgendeinen Überhang von irgendeinem, also wie sie ja auch dann freitagsabends, samstags in Notfall kommen mit irgendeinen Überhängen und eben eine Bradypnoe haben, dann kann es sein, dass ich eine normale Vena Cava gar nicht mehr wirklich zusammenatme, also kollabieren lassen kann durch tiefes Einatmen, weil ich ja eben nicht tief einatme. Und so ist es andersrum. Wenn ich einen Patienten habe, einen Respiratory Distress mit irgendwie einer Atemfrequenz von 30, dann kann es sein, dass ich auch eine volle Vena Cava zusammenatmen kann. Das muss man eben alles im Kontext sehen.
Ja, das
und vielleicht
Sinn.
Für den, ja, und vielleicht für den noch mehr, also für den noch mehr Notfallmediziner, der jetzt, wir sind jetzt bei einem relativ internistischen Notfallpatienten, wenn man jetzt eine dilatierte Vena Cava hat, die kaum kollabiert, dann muss man natürlich als Notfallmediziner, gibt es natürlich auch einige Entitäten, wo man nicht sagen kann, das mit dem Volumen wird gefährlich oder das darf es nicht. Und das wäre eben bei einem obstruktiven Schock geschehen, also bei einer Perikardtamponade, bei einer Lungenarterienembolie oder bei einem Pneumothorax. Da kann es ja sein, dass man für den Akutmoment durch ein bisschen Volumen doch noch rauskitzeln will, dass da systemischer Druck erzeugt werden kann, oder? Dass der rechte Ventrikel wirklich ausgereizt wird mit seinem Fraxalenmechanismus und bei der Perikardtamponade ja auch gegen den Druck von außen. Da kann man ja noch ein bisschen was rausholen. Das sind so die Sonderfälle, genau.
Das klingt sinnvoll. Eine Sache, die mir vielleicht noch wichtig ist an dieser Stelle, man kann ja relativ einfach, wenn man nicht so Ahnung hat und gerade auch die Cava jetzt nicht so sehr kollabiert, die Cava mit der Aorta verwechseln. Wie kann ich verhindern, dass mir das passiert?
Ah, das ist noch ein guter Punkt. Also das ist, wenn man mit dem Venenstern beginnt in der Lebervene, dann ist man schon mal nicht so weit bei der Aorta, aber wenn man dann nicht sauber aufdreht und dann ist man, hat man natürlich doch schnell auf die Aorta gekippt. Ganz einfach zu merken ist es so, die Vena Cava, die geht immer direkt hinter der Vene her, hinterm Lobus caudatus, für die, die es genau wissen wollen. Und da ist wirklich nichts dazwischen. Da sieht man auch keine große Wand, weil das ist eine große Vene. Und die Aorta, die liegt nie der Leber direkt an, weil da kommt der Ösophagus dazwischen durch. Das heißt also, die Aorta, wenn man wirklich, wenn mir das tiefer gezeigt wird, also wenn ich dann Pokus bekomme, wo das tiefer ist und ich sehe keine Leber mit angeschnitten, dann kann ich es manchmal auch nicht unterscheiden, ob da nicht jemand die Aorta abgebildet hat. Aber da wir ja immer auch 2 Zentimeter, also hinter der Leber 2 Zentimeter vorm rechten Vorhof messen sollen, ist das dann eh kein Bild, was man gebrauchen kann.
Also einer der Tricks, derer ich mich häufig noch bediene, ist halt eben quasi vom Herz aus runterzurutschen. Und wenn man dann sieht, dass also dieses große Gefäß, was in den rechten Vorhof mündet, das ist ja dann ohne Zweifel die Cava.
Aber da ist halt auch so, wenn man jemandem sagt, der das nicht so, man soll das Herz schallen oder man soll vom Subxiphoidal auf Perikarderguss schallen, dann orientieren sich nach meinem Gefühl viele Leute zu sehr nach links. Und ich mache für sowohl für den Subxiphoidalschall, für den Perikarderguss, wie auch für die Vena Cava, sage ich, schallt den Lebervenenstern. Und dann ist man von der Orientierung her schon ganz schön, dass man durch die Leber durchkommt zum Herzen hin oder eben auch zur Vena Cava.
Perfekt. Ja. Eigentlich hast du jetzt schon die perfekte Überleitung geschaffen, würde ich sagen. Magst du kurz noch was dazu sagen? Was kann ich denn als Nicht-Kardiologe, wenn ich was über den Volumenstatus sagen möchte, so eyeballing-mäßig mir am Herzen angucken?
Ich meine, da kommt, also zum einen, wenn man jetzt, man kann subxiphoidal schon sehr viel machen. Man kann, wenn man die normale Orientierung hat, eben subxiphoidal schallen und man kann sogar auf den Kurzachsenschnitt drehen. Aber man kann so schallen, dass man hinter der Leber direkt den rechten Vorhof und den rechten Ventrikel liegen sieht, oder? Und das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Sache. Ich finde immer, diesen Schnitt muss eigentlich jeder Internist, jeder Notfallmediziner beherrschen, weil er ja da auch in vielen Leitlinien drin ist. Also eine Rechtsherzbelastung und eine Perikard-Tamponade durch den Erguss, die muss man eben sehen, sonst ist man verloren im Notfall. Und wenn man jetzt dann sich im Herzecho übt und auch die transthorakalen Schnitte so ein bisschen gesehen hat und probiert, dann versucht man oft auch von oben zu schallen und dann irgendwie paraständer lange Achse oder dann doch den Vierkammerblick. Die Patienten liegen aber dann ja nie so wie beim Kardiologen, nie auf der Seite, nie mit dem schönen Loch im Tisch von unten, dass man so richtig schön in den Vierkammerblick reinkommt, sondern die liegen auf dem Rücken irgendwo im Schockraum. Und da, wenn man von thorakal oben schallt, wirkt der rechte Ventrikel oft größer als der linke, weil man ja ebenso sehr von vorne schallt. Und da ist der subxiphoidale Schnitt der ehrlichste, finde ich. Weil da, wenn da der rechte Ventrikel, also muss man einfach nur gucken, ist der rechte Ventrikel noch schmäler als der linke Ventrikel und ist der rechte Ventrikel, hängt der eigentlich wie so ein nicht gespannter Sack am linken. Also da ist nicht spitzenbildend, oder? Das kann man sich angucken. Mhm. Also Verhältnis rechter zum linken Ventrikel. Dann gibt es, ja, wenn man da genauer, aber das wäre dann wieder, da müsste der Kardiologe dann mithelfen. Da kann man kann auch sich auch die rechtsventrikuläre Grundfläche angucken. Aber ich finde eigentlich, das reicht mir, wenn der da eben ziemlich dünnwandig dranhängt. Und ja, ich gucke mir dann sowas wie die Tapse an. Also da der rechte Ventrikel sich ja verkürzt in der Kontraktion, zieht er die Tricuspidalklappe nach oben. Und das sieht man schon, ob er das noch gut macht oder nicht. Oder? Und wenn ich mir dann den rechten Ventrikel angucke, habe ich die Lebervenen auch gleich noch mitgesehen. Wenn die dann fingerdick daherkommen, also größer als ein Zentimeter, dann habe ich da auch nochmal mehr einen Hinweis drauf, dass da rechtsventrikulär irgendwas nicht stimmt, oder?
Und darf links, ich ganz kurz reingrätschen?
Ja.
Du hast Tapse gesagt und ich finde, das klingt immer sehr kompliziert. Und ich habe letztens einen sehr spannenden Ultraschallkurs gemacht und ich fand, dieser Dozent hat das sehr gut erklärt. Und zwar hat er erklärt, dass der linke Ventrikel quasi, jetzt ist es schwer zu erklären, nach innen kontrahiert. Also quasi, dass, also wenn man jetzt den Vierkammerblick sehen, sich anschauen würde, dann würden die beiden Seitenwände, also quasi die Außenwand und das Septum, seitlich gegeneinander kontrahieren und der rechte Ventrikel zieht sich eher längs zusammen. Und das ist ja im Prinzip die Tapse für Dumme, diese Längskontraktion. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erklären konnte.
Also TAPS ist ein tolles 5-Dollar-Wort und was macht man? Man legt diesen M-Mode genauso da rein, dass man einfach dann messen kann, ob das 1 Zentimeter, 1,5 Zentimeter sich bewegt, diese Tricuspidalklappe zur Spitze hin bei der Kontraktion.
Danke, das wollte ich sagen. Genau. Und das kann man sich eigentlich auch ohne messen, fand ich, in den Videos, die wir uns angeschaut haben, eigentlich einfach auch anschauen, ob sich quasi die Spitze in Richtung Tricuspidalklappe bewegt oder nicht.
Genau. Und links, ich finde, man muss mit dem Fokus aufpassen, weil, ja, wenn man eben kein Kardiologe ist, sondern wenn man eben allgemein oder Generalist ist, sage ich mal, als Notfallmediziner, Intensivmediziner oder Internist, dann muss man dann aufpassen, was man mit dem linken Ventrikel macht. Also Wandbewegungsstörungen und alles. Wenn man was sieht, ja, aber ich wäre da vorsichtig. Für uns reicht der eigentlich, der Ventrikel ist ganz schlecht und ziemlich dilatiert. Oder der Ventrikel ist hypodynam, sodass praktisch bei der Kontraktion fast schon die Wände zusammenkommen. Mhm. Und Tachykard. Das mittendrin, diese leicht eingeschränkte Pumpfunktion, vor allen Dingen, wenn der Patient dann noch relativ bradykard ist, das finde ich dann schon wieder gar nicht so leicht. Aber wenn man wirklich die zwei großen Schubläden aufmachen kann, hyperdynam und eher leer, oder ziemlich dilatiert und es tut sich kaum was. Und da kann man immer auch noch ein bisschen auf die Mitralklappe gucken. Also wenn die sich gar nicht so richtig schön öffnet, dann weiß man, ja, der Ventrikel ist irgendwie nicht in Ordnung. Und damit kann man schon sehr viel anfangen, was das Herz angeht, finde ich.
Ja, nee, das hast du sehr, sehr schön erklärt, weil ich finde immer, wenn man sich die ganzen Echobefunde anschaut und die dann anfangen, irgendwelche Dinge zu messen, die ich nicht verstehe, dann bin ich verloren, ehrlich gesagt. Aber wenn es dem Patienten wirklich schlecht geht und als Notfall- oder Intensivmediziner reicht das ja voll und ganz zu sagen, der pumpt schlecht, der pumpt so mittel oder der pumpt eigentlich ganz gut. Das ist ja die Frage, die wir selber beantworten wollen. Und sonst brauchen wir, wie du gesagt hast, einen Kardiologen.
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Jetzt haben wir schon zwei Sachen abgearbeitet, wo man nach Volumenstatus schauen kann. Wo könnte ich denn meinen Schallkopf sonst noch draufhalten?
Gut, ich glaube, wir könnten jetzt könnten nicht so einen Podcast machen, ohne, auch wenn ich da so geteilter Meinung bin, ob das die Welt weiterbringt, ohne über den Vexus-Score zu reden. Der jetzt sagt, naja, wir nehmen die Vena Cava als Ausgangspunkt und sagen, wenn die 2 Zentimeter dilatiert ist, dann gucken wir uns noch andere Sachen an. Und zwar, was gucken wir uns an? Wir gucken uns die Gefäße an, die mehr oder weniger an der Vena Cava dranhängen. Also die Lebervenen, die dann da oben einfließen, die Portalvene, die eben noch durch die Leber durch muss. Und dann aber auch die Nierenvenen. Bei den Nierenvenen hört es dann bei den meisten schon auf. Die sagen, ja klar, Nierenvenen, irgendwie klein und irgendwie noch tiefer im Bauch. Und dann hören sie schon nicht mehr zu. Aber viele, also dieser Vexus-Score hat eben einen relativ großen Hype gemacht.
Das stimmt, vor allem in dieser Foam-Szene und auf Twitter.
Ja, und jetzt, warum sehe ich das zwiegespalten? Naja, der Vexus-Score ist Anfang der 20er Jahre von, ich glaube, Nephrologen letzten Endes oder meinetwegen auch Intensivmediziner, aber mit der Idee ins Leben gerufen worden, wir schauen mal, was Patienten perioperativ machen. Das waren, glaube ich, initial auch Herzoperationen. Ob wir irgendwie vorhersagen können, indem wir das da alles messen, angucken, den Power-Doppler-Fluss angucken in diesen Gefäßen, ob die mehr niereninsuffizient werden oder nicht. Und das hat man gemacht und dann hat man eben sagen können, wie wohlgemerkt, Ausgangspunkt Vena Cava größer 2 Zentimeter. Wenn wir dann sagen, wenn wir da so 3 Kategorien machen, wie sich der Fluss der Lebervenen verändert, der Portalvene verändert oder eben der Nierenvenen verändert, dann kann man sagen, je schlimmer, umso mehr Niereninsuffizienz. Das ist soweit in Ordnung für dieses Set ab. Und da hat man auch einige Folgestudien gemacht und hat sich das angeschaut. Nur brauche ich das jetzt wirklich für die internistischen Patienten mit Herzinsuffizienz im Notfall oder auf der Station? Oder brauche ich das jetzt wirklich oder bringt mir das sehr viel mehr fürs Volemie-Assessment auf der Intensivstation, wenn ich nichts über Prognose für akutes Nierenversagen sagen will? Das ist so ein bisschen die Frage. Und jetzt hat man diesen Vexus-Score dann eben genommen und hat ihn auch bei anderen Patienten angeschaut. Und da gibt es eine Studie jetzt im 23 von Marta Torres, ist ein Spanier, im Journal of Clinical Medicine. Der hat das eben bei herzinsuffizienten Patienten angeschaut. Und da hat dann gesagt, oh, dieser Vexus-Score, der performt super. Er hat eine super Sensitivität und eine super Spezifität. Aber wenn man sich das dann alles genau anschaut, dann waren die Patienten todkrank. Also die hatten ein BNP von 10.000 und ziemlich viele sind relativ früh. Also das waren eigentlich Patienten, wo ich finde, man sieht es fast schon klinisch. Mhm. Und das ist für mich so der Punkt. Ich habe gemerkt, wenn eine Fortader anfängt zu undulieren, was so ein Zeichen wäre für einen höheren Vexus-Score. Also normalerweise hat eine Fortader einen schönen monophasischen Fluss. Und wenn die anfängt zu undulieren und das mehr als 30% wird, dann sehe ich es dem Patienten an. Also sprich, für was brauche ich das dann noch, wenn ich schon klinisch sehe, weil die Halsvenen schon von 5 Meter Entfernung praktisch gestaut sind, für was muss ich dann unbedingt diese ganzen Mühen machen?
Ja, genau, das ist nämlich in meinen Augen der größte Haken daran. Ich finde gerade die Nierenvenen, die sind echt schwer zu dopplern. Und da kommen wir ja dann wieder auf das zurück, was du bei der Kava gesagt hast. Da muss ja dann auch der Winkel halbwegs stimmen, weil sonst messe ich einfach nur Unsinn.
Man muss allerdings sagen, dass die Nierenvenen wahrscheinlich von diesen 3 Gefäßen das Interessanteste sind. Also wie habe ich mir den VEXAS-Score zurechtgelegt für unsere Patienten auf, also herzinsuffizienten Patienten auf Normalstation? Und ich kann mir deswegen auch denken, dass die Intensivmediziner den ganz gerne haben, weil eben ein intubierter Patient, sediert, der dort liegt mit irgendwie Wasser an Bord nach einer überstandenen Sepsis oder so, klinisch halt wirklich schwer zu beurteilen ist.
Voll.
Deswegen nehmen sie wahrscheinlich auf die Vena Cava drauf noch diese 3 weiteren Dinge. Ich brauche das nur, wenn ich weiß, ich habe einen bekannt rechtsherzinsuffizienten Patienten, der seit 2-3 Jahren schon mit einem schlechten rechten Herzen, vielleicht Korpulmonale, vielleicht COPDler unterwegs, und der hat eh seine Vena Cava von 2,5 cm Diameter. Dann nehme ich gerne die Portalvene, die Nierenvenen und die Lebervenen mit dazu, weil da gibt's schöne Untersuchungen, so an 20, 25 Patienten. Wenn ich anfangs seine Portalvene undulierend habe und dann eben diuretisch therapiere, dann wird diese Undulation weniger. Also gerade bei diesen Patienten, wo alles schon so ausgelatscht ist, dass der erste Punkt, die Vena Cava, schon überlaufen ist, überschritten ist, weil chronisch dilatiert, da finde ich, bringt mir der VEXAS-Score dann schon noch was für die Therapie. Und ich glaube, dass vor allen Dingen die Nierenvenen, dass die Durchblutung durch die Nierenvenen, dass die entscheidend sind, um was über das Organ Niere aussagen zu können. Das heißt, immer wenn es um die Prognose geht, gerade renal, wird die Niere schlechter, oder will ich was über Nierenversagen postoperativ oder überhaupt aussagen, sind die Nierenvenen wahrscheinlich doch besser. Und das taucht so ein bisschen auf, wenn man jetzt, es gibt zum Beispiel Pellicori, ist jemand, der hat sehr viel gemacht Richtung Herzinsuffizienz und Prognose und Volumenassessment mit Sonographie. Das ist einer aus UK. Neulich haben wir ihn sogar mal persönlich irgendwie angechattet und haben über die Jugularvenen uns unterhalten. Der führt in einem schönen Review, den wir auch hinterlegen können, 2021, der ist im European Journal Society of Cardiology, im European Journal erschienen, führt er da so ein bisschen eine Übersicht an, wie man das so machen sollte beim herzinsuffizienten Patienten. Und der führt komischerweise nicht den VEXAS-Score an, aber er erwähnt auch die Nierenvenen. Von daher sind die schon interessant, glaube ich. Und dann bin ich jetzt noch über noch was gestoßen, um da so mein Gefühl noch zu untermauern. Jetzt gerade auch nochmal bei der Vorbereitung auf den Podcast habe ich jetzt, gab es eine schöne, ja, aus Asien stammende, also China stammende Fleißarbeit, wo man da den VEXAS-Score auseinandergenommen hat und mal geschaut hat, wie performen denn so die einzelnen Dinge. Und da war eben auch, hey, die Vena Cava ist gar nicht so schlecht. Deswegen ist die ja auch in diesem VEXAS-Score, denke ich, weil so als Eintrittskriterium für Hypovolemie ist die nicht schlecht. Mit all den Limitationen und Problemen, die man haben kann, die wir ja schon erwähnt haben. Aber die Nierenvenen, die scheinen das Add-on zu sein beim VEXAS-Score. Also wenn ich Vena Cava schalle, dann scheinen die Nierenvenen noch am meisten mehr Aussagekraft oder mehr Spezifität in das Ganze reinzubringen.
Sehr spannend.
Bezüglich Nierenversagen. Genau.
Das ist wirklich interessant.
Ja, das ist so der VEXAS-Score für mich. Da muss man echt immer gucken, und das haben jetzt viele da, also kommen viele Veröffentlichungen, die das eben an niereninsuffizienten Patienten vorbei anschauen. Eben bei Sepsis-Patienten gibt es auch was oder bei, eben wie ich gesagt habe, bei herzinsuffizienten Patienten. Man kann vieles sonografieren, aber bringt es wirklich Add-on oder macht es nur Mühe?
Ja, spannend. Mir erscheint, je länger wir darüber reden, sowieso, dass Sono-Volumenstatus ohnehin ein Puzzle ist und dass es wahrscheinlich nicht ausreicht, wenn ich an nur die Kawa schalle, sondern dass ich wahrscheinlich noch an weiteren Stellen schallen sollte, um einfach ein vollständiges Bild zu bekommen.
Ja, also vielleicht, man soll alles, was man sonst über Volumenassessment weiß, klinisch in der Untersuchung, Anamnese und überhaupt, es gibt keinen Grund, das beiseite zu legen, weil einfach das Volumenassessment sonografisch wirklich nur ein zusätzlicher Puzzlestein ist. Und also das ist wirklich ein Add-on und man hat dann am Ende halt mehr Punkte, die dafür sprechen oder hierfür sprechen. Ja, da ist noch vieles in der Mache, wie sehr man am besten wäre, man könnte alles kombinieren zu einem guten Score, aber da ist wirklich noch vieles im Fluss.
Das kommt bestimmt noch irgendwann. Jetzt haben wir noch ein großes Organ da im Thorax ausgelassen, wo man natürlich bezüglich Volumen auch mal einen Schallkopf drauf halten kann und das wäre die Lunge. Wenn du dir jetzt bei unserer Patientin aus dem Fallbeispiel die Lunge anschauen würdest, um zu schauen, ob da noch mehr Wasser reinpasst in die Frau oder nicht, was schaust du da?
Genau, das haben wir natürlich getan. Ich meine, Anfang, was ja auch jeder macht, was man immer macht, man guckt nach Pleuraergüssen. Oder das ist ja relativ einfach gemacht. Da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, glaube ich. Also nee. Ich meine, oder es sei denn, du möchtest Spine sein und so weiter, da lässt sich auch viel drüber erzählen, was man alles gucken soll und was man nicht gucken soll. Für mich wichtig ist, wenn man es dokumentiert, dass man links die Milz drunter sieht und rechts die Leber, weil dann sieht man da solide Organe drunter und dann weiß man wenigstens, was da drunter ist. Wenn ich jetzt links den Magen drunter habe, weiß ich im Nachhinein, wenn ich mir die Bilder nur angucken soll, nie, ist das jetzt schon der Magen oder ist das irgendwie Lunge oder was ist das Komisches? Oder das ist vielleicht zum Dokumentieren. Ja, und dann sind es halt die B-Lines, oder? Da vielleicht rein definitionsgemäß, weil das auch immer sehr gern falsch gemacht wird, B-Lines und Pleura gleiten Komete. Also B-Lines sind wirklich weiße Linien, die von der Pleura aus nach unten weggehen und definitionsgemäß 10 cm tief in die Lunge gehen. Das sind reine Artefakte. Also es ist zwar irgendwie so, dass die Lunge da feuchter ist, aber ich habe mir dann anfangs vorgestellt, das kommt etwas weiter in die Alveolarsepten rein, der Schall, aber das ist wahrscheinlich gar nicht so. Das ist wahrscheinlich wirklich die feuchtere Lunge im Pleuraspalt, die dann diese B-Lines macht, die 10 cm tief gehen. Und die darf man nicht verwechseln mit diesem kleinen Gegräusel, wonach man guckt, wenn man nach einem Pneumothorax schaut, diese kleinen Kometen, die eben die Pleura so macht, das sind keine B-Lines, sondern B-Lines sind wirklich 10 cm tiefe, helle Reflexe von der Pleura ausgehend nach, ja, in die Lunge rein, genau. Mhm. Ja, und die kann man sich angucken, aber da ist dann so ähnlich wie bei der Vena Cava, normal Atemvariabel, sage ich nur. Das ist gar nicht so ohne. Also man hat das, ich meine, es gibt ganz tolle, mit alten Sonogeräten schon Bilder von 90er Jahren. Lichtenstein war so ein Lungenultraschaller und man hatte angefangen, 28 Zonen zu untersuchen und dann irgendwie Summation und dann hat man gesagt, so und so viele B-Lines werden dann signifikant. Oder? Mhm. Und dann haben sich die Studien, dann ging es, man macht 3 Sekunden Filme, man macht 5 Sekunden Filme, man macht, wie ist überhaupt das Preset? Oder jeder weiß, ein bisschen mehr Gain, ein bisschen weniger Gain und schon sieht die Sache wieder ganz anders aus. Das heißt, das war alles noch relativ wechseln, hat sich aber dann herausgestellt, dass man eigentlich so mit 8 Zonen ganz gut hinkommt. Und das ist relativ einfach, das sind praktisch parasternal und dann weiter nach außen geht, dass man eben genau 8, dass man auf jeder Seite 4 hat, also 2 Zonen parasternal, kranial und kaudal und 2 Zonen lateral, kranial und kaudal. Dann hat man 8 Zonen und in denen schaut man. Man schaut, da verweise ich auch wieder am besten auf Pellicori. Jeder macht es ein bisschen anders, aber Pellicori hat in diesem Übersichtsartikel gesagt, naja, schaut 5 bis 6 Sekunden und dann signifikant ist, auch mit dem Hinweis, jeder macht es ein bisschen anders, aber ich gehe da eigentlich mit 3 B-Lines in einem Interkostalraum und das wenigstens in 2 Zonen bilateral. Mhm. Wahrscheinlich braucht man sogar ein bisschen weniger. Also wenn wir so ein bisschen Clinical Approach, ein bisschen fauler sind, dann ist es so, wenn man den Pleuraerguss schallt, dann braucht man ja eigentlich nur ein Stück nach Kranial zu schieben, mhm, auf die basale Lunge und dann hat man ja das Äquivalent zu den Curly B-Lines im Röntgen. Und wenn da keine sind auf beiden Seiten, dann schalte ich fast schon gar nicht mehr so wirklich weiter, weil es ist irgendwo logisch, oder? Dass wenn man jetzt den Patienten 45 Grad sitzend hat, dass man da irgendwie, weil der Bleurerguss auch eher ein bisschen sitzend schaut oder wenigstens 45 Grad, dass man da weiter oben dann auch keine Bilanz hat, wenn man die dort unten nicht hat.
Ja klar, so, das macht Sinn, weil Wasser läuft nach unten.
Ja. Ja, und dann habe ich meistens parasternal noch zwei. Dann, wenn unten welche sind, gucke ich dann eben, ob parasternal auch noch ist.
Sehr schön.
Und dann hat man die B-Lines. Und ja, das ist dann, das hat eigentlich fast gar nichts mit der Vena Cava und so weiter zu tun, weil ich kann natürlich pulmonal überwässert sein und habe dann vor dem rechten Herz Vena Cava-mäßig und Vexoscore-mäßig gar nicht viel liegen, oder? Weil es rein Linksherzproblematik ist.
Absolut. Das ist halt nur ein weiteres Puzzleteil.
Genau.
Jetzt kommen wir zum Schluss, glaube ich, außer ich habe irgendwas Relevantes vergessen, noch zu dem, was ich eigentlich mit Abstand am coolsten fand, was du mir gezeigt hast, und zwar, dass man die Halsvenen sich nicht nur klinisch anschauen kann, sondern dass man da auch einen Schallkopf draufhalten kann und dass das sehr einfach ist und einem doch auch, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Aussage gibt.
Das kann ich nur teilen, diese Begeisterung, weil die eben sehr nah an der klinischen Untersuchung liegt, oder? Und man weiß, wenn ich Halsvenen sehe, das kriegt man relativ früh schon mit, glaube ich, eben, wenn man da klinisch tätig ist. Wenn ich Halsvenen sehe, oh, dann sollte der Patient, wenn er nicht gerade eine obere Einflussstauung hat oder so, sollte der nicht weiter Wasser bekommen, weil das ist schon relativ spezifisch. Man weiß, das ist also 80-90% Spezifität, aber es hat eine Sensitivität von 10-20%, so über 1000 herzinsuffiziente Patienten geschaut in Studien. Und jetzt gibt es ganz elegante, ganz einfache Studien, da ärgere ich mich so ein bisschen, das hätte man irgendwie auch selber machen können. Da gibt es von dem Herrn Wang jetzt im 2021 es gibt viele, aber die war eben besonders einfach und genial gemacht. Das war in den Annals of Internal Medicine 2021. Der hat einfach, die Patienten sind angekommen, haben da gesessen, er hat mit dem Handheld Ultraschall den Hals abgefahren, hat da verschiedenste Messungen gemacht und hat sie dann sind die immer vom Rechtsherzkatheter. Er hat praktisch irgendwie eine kardiologische Rechtsherzkatheterambulanz abgefangen und hat vorher schnell die Halsvenen geschallt. Und bei den Halsvenen, das ist übrigens, wenn man jetzt den Vexoscore anguckt, ich habe ja gesagt, alle Gefäße, die an der Vena Cava dranhängen, naja, die Jugularis hängt ja da auch dran. Von daher finde ich das so ein bisschen schade, dass man da die Bauchvenen nimmt, den großen Vexoscore etabliert. Und was ist denn mit den Jugularvenen? Und bei den Jugularvenen ist es so, wenn man die Studien durchschaut, kann man ins Haare raufen kommen, weil die Techniken, die Leute anwenden, sind phänomenal. Also von Inflektionspunkten bis völliger Kollaps bis und dann messen sie eben vom Manubrium und wollen dann sagen, okay, der ZVD ist 8, 9, 10, 7, 6 und das ist, wir machen das gerade in so einer Feasibility-Studie an gesunden Probanden und sehen, dass das zum Teil schwierig ist. Und das hat mich aber auch nie so interessiert. Für mich hat doch einfach interessiert, ist jetzt die rechtsventrikuläre Vorlast erhöht, ist der ZVD erhöht, haben wir eine venöse Kongestion oder nicht? Ganz also ich genau. Brauche eigentlich so semi-quantitative Dinge, oder? Und da gibt es zwei ganz schöne. Eins eben auch von dem Pellicori. Der sagt, na ja, nehmt doch den Schallkopf, fahrt von dem Ohrläppchen oben am Kieferwinkel runter, bis ihr die Jugularis seht. Und was noch wichtig ist, ziemlich wichtig leider, damit das so hinkommt, dass der Patientenoberkörper 45 Grad im Bett sitzt, oder? Und dann fahrt ihr da runter und dann habt ihr da die Jugularis. Und die schaut euch an. Und dann messt ihr von vorne nach hinten, wie da der Diameter ist. Und dann lasst ihr dem Patienten ein ganz hartes, festes Valsalva machen. Klar, wenn jetzt da jemand notfallmäßig und Intensivstation, ich weiß schon. Das geht natürlich nur mit spontan Atmenden erstmal. Wäre noch interessant, ob man das mal mit dem Inspiration Hold auf der Intensivstation bei Piep, was auch immer, ausprobieren könnte. Er sagt dann halt, wenn die Vena Jugularis viermal größer wird als dort in Ruhe, wenn sie Valsalva machen, dann sind die Patienten auf keinen Fall hypervolem. Wenn sie es nicht schaffen, die Vena Cava bei 45 Grad viermal so groß aufzuboostern durch Valsalva, Entschuldigung, ja, genau, die Vena Cava haben wir nicht im Hals. Die Jugularis, und zwar die Interna, und zwar die rechte Seite. Es ging wahrscheinlich auch mit links, aber schon eher die rechte, gucken wir ja auch klinisch eher. Wenn die das nicht schaffen, die viermal weiter aufzublustern, dann sind sie, wäre es auch ein Zeichen für Hypovolemie. Das ist das eine. Und das andere, was wir oft zusammen gemacht haben, was leider nicht in 45 Grad stimmt, das habe ich auch erst beim genauen Durchlesen dann später gesehen, das sind Patienten, die sitzen praktisch einfach im Bett, 90 Grad. Das ist auch ein ganz einfacher Approach, finde ich. Man geht von der Clavicula 3 cm hoch an den Hals, und wenn da über einen ganzen Atemzyklus die Jugularis größer ist als die Karotis, dann sind es auch ein Zeichen für Hypervolemie.
Das finde ich wunderschön. Das ist mein Favorit, weil das einfach so richtig einfach ist.
Ja, und dann wäre die Frage da, wäre wirklich interessant rauszufinden. Ich mache es, also weil wir immer mit der Vena Cava irgendwie anfangen, mache ich es meistens, wenn ich aus der Vena Cava nicht rauskomme. Also bei der Vena Cava ist ja auch der Krux, vielleicht um das nochmal gesagt zu haben, ja, was mache ich denn jetzt, wenn sie 1,5 cm im Diameter ist, aber kleiner als 50% kollabiert? Ja, dann, was ist denn
dann
jetzt
mehr
wert? Dann
brauche ich mehr Puzzleteile.
Ja, genau, weil das wird nicht gut auseinanderdividiert in den ganzen Studien. Und dann kommt eben meine Jugularis ins Spiel. Ob man die Vena Cava ganz sein lassen könnte und die Jugularis interna besser ist, weiß ich nicht. Das sind alles, das nicht so gut gegeneinander untersucht. Beim Wechselscore mit diesen drei Gefäßen, dadurch, dass die in den Scores zusammengenommen werden, kann man so ein bisschen Vergleiche machen. Ja, genau. Und also wenn man im Wechselscore eben durch die mehr Gefäße eben mehr Spezifität reinbekommt im Vergleich zur Vena Cava, wie wir es angedeutet haben, vielleicht auch gerade in Bezug auf Nierenversagen, haben wir in der Jugularvene einen leichter zugänglichen Ort, eng verbunden mit der Klinik. Und ja, ist die Frage, ob da Sensitivität zur klinischen Untersuchung bringen wir allemal mehr rein. Also dieser Herr Wang, den ich da erwähnt habe, der sagt, wir können die Spezifität diese Halsvenen können wir von irgendwie, ja, wie gesagt, 10% klinisch, können wir auf 50-60% durch diese Untersuchung steigern. Und da wäre es eben wie schön, das gegen die Klinik mal zu vergleichen oder das eben auch in Bezug auf diese Vexusgefäße und Vena Cava zu vergleichen. Und das ist halt schade, weil ja, alle machen diesen Vexus-Score, aber diese Jugularvenen werden nie irgendwie in so einem Score insgesamt mit der Vena Cava verglichen oder zumindest nicht, dass ich wüsste. Da gerne Rückmeldung, wenn da jemand was weiß, dann
oder wenn jemand Lust hat, eine schöne Studie dazu zu machen.
Ja, da gibt es echt das Feld noch offen, ja.
Sehr schön. Cool. Glaube, damit haben wir über alle spannenden Orte gesprochen, wo man so den Volumenstatus sich sonografisch anschauen kann. Oder habe ich irgendwas vergessen?
Ich denke, dass wenn man von den ganzen komischen Techniken absieht, die man dann noch so machen kann, um das zu verfeinern und aber auch klinisch weniger gangbar zu machen, denke ich, haben wir das Wesentliche eben erwähnt. Was ich vielleicht noch sagen möchte, mit dem Pokus, es gibt dann auch Studien, die sagen, ja, es bringt gar nicht so sehr viel mehr, wenn wir mit dem Ultraschall gucken. Da bin ich über was gestolpert von Herrn Basmai, ein Kanadier, jetzt auch 2024 im Critical Care Medicine Journal. Das war so eine Meta-Analyse und der sagt, ob wir jetzt da Pokus machen oder nicht. Das hat minimst was zu, also die Katecholamine sind die gleichen, das Volumen, was wir geben, ist auch das Gleiche bei den ganzen Schockformen. Also das wirkt eher so ein bisschen, ich weiß nicht, sind nur Tendenzen, was der Pokus besser macht. Ist aber natürlich wieder so eine Meta-Analyse, was oft ja für die Intensivmedizin zu grob ist. Aber was ich da noch dazu sagen will, ich glaube, der Pokus hat einen ganz großen Stellenwert auch da drin, dass ich nicht nur Volumen zu viel, zu wenig irgendwie da versuche mit reinzubekommen, sondern dass ich einfach weiß, was für eine Schockart es ist, woran es liegt, was der Patient denn hat, wo er blutet, wo er den Infekt hat. Und ich glaube, das ist einfach wirklich wie noch ein zusätzlicher Bestandteil der klinischen Untersuchung, der Pokus. Das darf man bei den ganzen Diskussionen über, man kann viel schallen und nett schallen und bringt es uns denn mehr, das darf man da nicht vergessen. Das glaube ich schon, dass man einfach viel besser, eine viel breitere klinische Untersuchung hat und der Pokus ein Teil davon ist.
Das war ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank, Marc, dass du da warst und das mit uns geteilt hast und dass wir darüber reden konnten. Falls du nichts mehr hinzuzufügen hast, fehlt jetzt nur noch das Codewort für diesen Beitrag. Und das Codewort für den Beitrag zum Volumenstatus ist Vexus. Dankeschön.